Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Sozialistischer Realismus und Utopie. Deutsch-deutscher Bilderstreit in Dresden. Ein Feature von Nathalie Kreis.
Was ich am interessantesten fand, war die Arbeiten von Künstlern zu sehen, die sich mit Utopien oder auch sozialistischen Utopien auseinandergesetzt haben und versucht haben, das bildnerisch umzusetzen.
Diese linientreuen sozialistischen Sachen, die muss ich schon sagen, also ich finde das, ich kann damit nicht, vielleicht weil dann Ambivalenz fehlt, ja, also es berührt mich nicht.
Also ich konnte damit nicht viel anfangen, es war wie so ein Trauma, was ich dann irgendwie so in den Hintergrund gestellt habe. Man hat es zwar wahrgenommen, aber es war irgendwie trotzdem wie so ein Geist oder so, der einen dann irgendwie verfolgt. Und ich fand es mal ganz interessant, sich damit tiefer auseinanderzusetzen.
Studierende der Hochschule für Bildende Künste Dresden haben sich gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Constanze Fritsch mit einem umkämpften Kapitel der deutschen Kulturgeschichte befasst. Mit Kunst, die in der DDR entstanden ist, mit dem sozialistischen Realismus, den kritischen Positionen dazu und den utopischen Momenten, die sie verbinden. Sie haben sich auf die Suche gemacht.
Nach neuen Zugängen zur Kunst der DDR, die eben nicht polemisch sind, die nicht nostalgisch sind, sondern die auch ein Stück weit lebendig sind.
Für Constanze Fritsch ein Experiment.
Dass wir eben nicht nur Kunst historisch uns angeguckt haben, sondern auch immer wieder die Frage aufgeworfen haben, wie relevant ist das denn für heute noch?
Die bildende Kunst ist vor allem im Osten Deutschlands zu einem seismografischen Medium für Schwierigkeiten und Ambivalenzen in der gesellschaftlichen Umbruchssituation geworden. Seit 1990 flammt der sogenannte deutsch-deutsche Bilderstreit immer wieder auf. Während die einen den Werken aus DDR-Zeiten die Bezeichnung Kunst gänzlich absprechen, empören sich andere über den respektlosen Umgang mit der Kulturgeschichte der DDR. Einige kritisieren eine feindliche Übernahme der Kulturinstitutionen durch westdeutsche Kuratoren und Museumsleitung. Brisant ist auch die Frage, welche Relevanz die offizielle Staats-, also Auftragskunst, oder die Kunst von Opponenten und Dissidenten hat. Es ist eine emotionale Debatte, bei der die Fronten keineswegs nur zwischen Ost und West verlaufen.
Also ich hätte nie gedacht, also auch ich selbst im Freundes- und Bekanntenkreis mit Künstlern, dass ich irgendwie nochmal diese Ost-West-Debatte so intensiv führen würde, hätte ich nie im Leben gedacht, mich wirklich auch gestritten habe, hätte ich nie gedacht. Aber gehört halt zu uns.
Andrea Weipert, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden.
Da ging es ja ganz stark auch persönlich um mich, wurde meine Entlassung gefordert und so weiter. Auch meine Herkunft war natürlich Thema.
Hilke Wagner kam 2014 vom Kunstverein Braunschweig nach Dresden, um in der sächsischen Hauptstadt die Leitung des Albertinum, der Sammlung für moderne und zeitgenössische Kunst, zu übernehmen. 2017 brach hier die Debatte um das künstlerische Erbe der DDR besonders heftig auf.
Es hat mit Dresden zu tun, ganz klar. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Debatte gerade hier im Albertinum entbrannt ist, dass hier im Albertinum die Kunstausstellungen der DDR gezeigt wurden. Und das war sowas wie die Documenta des Ostens, also mit Millionen Besuchern.
Deswegen fühle ich mich hier auch so am Brennpunkt, in Dresden zu sein, weil wo kann man sowas noch erleben, dass sich Menschen, die hier leben, aufregen, wirklich aufregen, dass Bilder nicht mehr hängen.
Ursula Susanne Buchart ist freie Künstlerin und von München über Wien 2015 nach Dresden gekommen.
Also, es ist ja unglaublich, dass es eine Bedeutung hat. Das ist großartig. Also, ich finde es super.
Man merkt auch, dass bei dieser Gruppe wirklich eine andere Generation fast schon herangewachsen ist, denn sie stehen auch dem sozialistischen Realismus viel offener gegenüber und haben viel weniger Vorurteile, wie man das jetzt so bei meiner Generation findet oder bei der älteren Generation.
Verschiedene Epochen prägen das Stadtbild Dresdens. Der sozialistische Realismus ist eine davon. Besonders signifikant steht der Kulturpalast aus den 1960er Jahren mit seiner großen Glasfront am Altmarkt im Herzen der Stadt. 2017 wurde das Gebäude nach seiner Sanierung wiedereröffnet.
Immer wenn ich überlege, was sozialistischer Realismus ist, mir fällt keiner ein. Ich kann mich an Bilder erinnern, aber es ist...
Annalene Schmidt kommt aus Erfurt und ist Kunststudentin an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.
Es ist wie in so einem grauen Nebel irgendwie. Ja, als ob jemand so einen Schleier drüber gelegt hätte.
Der sozialistische Realismus war ja kein Stil. Wir haben das behandelt als eine Art Diskurs. Also gar nicht als eine Kunstrichtung, sondern eher als eine Kunstauffassung und als eine Idee von Kunst, wie Kunst funktionieren kann.
Und, der Titel ist Unser sozialistisches Leben. Ja, das Bild ist 45 Meter lang, auf Holzplatten gemalt und 1,90 Meter hoch.
Albrecht Hoch führt durch den Dresdner Kulturpalast. Im ersten Stock hängt im Foyer das Wandbild von Heinz Drache und Walter Rehn, auf dem die Errungenschaften der DDR seit dem Wiederaufbau 1945 symbolisch kollagiert sind. In dezenten Farbtönen und reduziert auf wenige Formen schieben sich geometrische Flächen mit zum Teil folkloristisch anmutenden Figuren in stilisierten Szenen sozialistischer Errungenschaften ineinander.
So diese Malerei ist mir manchmal zu pastellig. So, das hat alles wie so ein Grauschleier. Und darunter ist irgendwie die Farbe, aber so richtig kommt man da nicht dran.
Ich glaube, was ich zuerst gedacht habe, war, dass es irgendwie auf mich sehr unschuldig gewirkt hat. Die Art, wie diese beiden Astronauten ineinander verschlungen wirken.
Ja, man greift nach den Sternen hier im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Kosmonauten hier im Osten, natürlich Kosmonauten, nicht Astronauten. Kommen Sie noch ein Stück?
Die Farben wirken sehr entsättigt. Es ist etwas, was ich mit meiner Wessi-Vergangenheit überhaupt nicht kenne.
Und dann ist es sehr figürlich und sehr, sehr auf so einen idealisierten Menschen getrimmt irgendwie.
Hier ist Radio DDR mit seinem ersten Programm. Im Studio Viertel vor Neun hat heute Joachim Ulitsch das Wort.
Meine Hörerinnen und Hörer, in den Ateliers der bildenden Künstler unserer Republik herrscht zurzeit angespannteste Arbeitsatmosphäre. In einem Aufruf an die Künstler heißt es zu diesem bedeutenden künstlerischen und kulturpolitischen Ereignis. Die Ausstellung »Unser Zeitgenosse« soll Porträts und Figurenkompositionen mit Gegenwartsthemen zeigen, in denen das geistig-moralische Antlitz des sozialistischen Menschen und die neuen menschlichen Beziehungen gestaltet sind.
Joachim Ulitsch war von 1963 bis 1984 Direktor der Gemäldegalerie Neue Meister in Dresden und häufig im Radio zu hören. Er erläuterte Kunst und wie sie zu verstehen war. Damit unterstützte er ihren gesellschaftlich-politischen Bildungsauftrag. Auch Professor Fred Stauffenbiel sprach
über die Aufgaben der sozialistischen Kulturrevolution in der DDR.
Das Leben in der sozialistischen Gesellschaftsordnung erfordert ein neues Niveau des moralischen und weltanschaulichen Bewusstseins, der wissenschaftlichen Kenntnisse und produktionstechnischen Fertigkeiten. Erfordert auch ein neues Niveau der ästhetischen Erlebnisfähigkeit und der künstlerischen Gestaltung des neuen Lebens.
Also der sozialistische Realismus ist ja eine Art von Kunstauffassung, die aus der Sowjetunion kam. Die wurde halt von den Sowjets mehr oder weniger implementiert in der Ostzone.
In den ersten Jahren nach der Russischen Revolution 1917 und dem Bürgerkrieg hatte es in der Sowjetunion eine vielstimmige Debatte um adäquate künstlerische Formen für die moderne revolutionäre Gesellschaft gegeben, bis Stalin zu Beginn der 1930er Jahre seine Alleinherrschaft auch in der Kulturpolitik durchsetzte.
Gerade in der Revolutionszeit gab es ja sehr viele, gerade auch avantgardistische Strömungen, die sehr wohl mit diesem Kommunismus, mit diesen revolutionären Gedanken einverstanden waren, die auch der Meinung waren, dass ihre Kunst diesen Gedanken dienen soll, dass sie mit ihrer Kunst da auch einen Beitrag leisten.
Und dann kommt Stalin und bricht das, zerbricht das.
Der sozialistische Realismus, der nimmt natürlich dieses Revolutionäre auf, aber verbietet gleichzeitig diese avantgardistischen Strömungen.
Einige Künstler und Künstlerinnen, wie die 1906 geborene Lea Grundig, sahen im sowjetischen antiformalistischen Modell die Zukunft. Nicht nur, weil die Sowjetarmee entscheidenden Anteil daran hatte, dass der Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg niedergerungen wurde. 1945 verfasste die Malerin und Grafikerin im Exil ihr Manifest »Kunst in Kriegszeiten«.
Der antifaschistische Krieg, der das Antlitz der Welt veränderte und der eine vollständige Vernichtung für Millionen und Abermillionen brachte, Wie spiegelt er sich im schöpferischen Handeln der Menschen, die zusätzlich zu ihrer besonderen Empfindsamkeit auch mit der wunderbaren Kraft der Ausdrucksfähigkeit ausgestattet sind? Wie reagierten die Künstler, die der Gestalt der Welt seit ihrer Entstehung Ausdruck geben?
Lea Grundig kehrte 1949 aus dem Exil in Palästina zurück. Andere kamen aus diversen Ländern oder aus Gefangenschaft und Konzentrationslagern zurück. Viele waren Soldaten gewesen oder hatten in der NS-Zeit zurückgezogen, gearbeitet. Einige hatten sich auch mit dem NS-Regime und seiner Kunstdoktrin arrangiert. Wie schon vor dem Krieg und erst recht mit den Erfahrungen der Exil- und Kriegsjahre, hatten sie unterschiedliche Vorstellungen davon, wie es mit der Kunst in Deutschland weitergehen sollte. Der Antifaschismus war in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine Prämisse aller alliierten Siegermächte, auf die sich auch viele Künstler und Künstlerinnen verständigen konnten. Um die adäquate Ausdrucksform wurde jedoch bald schon wieder gestritten.
Gerade die sowjetische Militäradministration betonte, dass die Freiheit der Künste und der Wissenschaft nun endlich realisiert werde nach dem Nazi-Terror und der gesamten Unterdrückung, auch gerade von Künstlern.
Karl Siegbert Rehberg, Seniorprofessor für soziologische Theorie und Kultursoziologie an der Technischen Universität Dresden.
Das war ganz eindeutig die Anfangsrhetorik. Jetzt ist die Zeit der Repression, auch gerade der künstlerischen Stile, ist jetzt vorbei.
Doch bald begann in der DDR der sogenannte Formalismusstreit, der zahlreiche namhafte Künstler erneut diffamierte und einige zur Ausreise zwang. Der Entwicklung einer vielgestaltigen Utopie einer sozialistischen Gesellschaft, deren Realismus eine kollektive Leistung sein sollte, wurde die stalinistische Doktrin durch den Herrschaftsanspruch der SED übergestülpt.
Aber so stark wie diesem sowjetischen Modell sind ja die wenigsten gefolgt. Es hat sich etwas Eigenes herausgebildet, was aber immer im Entstehen war. Also der sozialistische Realismus war etwas, was sehr wandelbar war.
Im Schwarz-Weiß-Denken des Kalten Krieges war das Urteil des Westens lange Zeit pauschal. Alles Propaganda, keine Kunst. Diese Geringschätzung, die nach 1990 noch einmal deutlich spürbar wurde, befeuerte die Debatte über DDR-Kunst bis heute.
Ein Paradox der Kunst in der DDR insgesamt, aber vor allem der DDR-Kunst, war es, dass diese Gesellschaft, die ganz nach vorne blickt, benutzt ganz traditionelle Formen.
Wir brauchen weder die Bilder von Mondlandschaften noch von faulen Fischen und Ähnliches. Es ist höchste Zeit, an den Kunsthochschulen einen entschiedenen Kampf gegen den Formalismus und Kosmopolitismus zu führen und gründlicher als bisher die Geschichte der Kunst vom Standpunkt des historischen Materialismus zu studieren. Die Grau-in-Grau-Malerei, die ein Ausdruck des kapitalistischen Niederganges ist, steht im schroffsten Widerspruch zum neuen Leben in der Deutschen Demokratischen Republik.
Walter Ulbricht auf der 13. Tagung der Volkskammer 1951. Er war damals stellvertretender Vorsitzender im Ministerrat der DDR und der politische Kopf der SED-Führung.
Also diese moderne Feindlichkeit und diese Rückbesinnung auf sehr konservative, klassizistische Strömungen im 19. Jahrhundert.
Es ist notwendig, das klassische humanistische Erbe zu pflegen und schöpferisch weiterzuentwickeln, systematisch von der Sowjetkunst zu lernen.
Schön ist, was dem Fortschritt dient, überschrieb Lea Grundig gemeinsam mit ihrem Mann Hans Grundig im Januar 1951 einen Artikel in der täglichen Rundschau, in der sie selbst zuvor angeprangert worden war. Sie schwenkten auf die Linie der Partei ein. Die gesellschaftliche Bedingtheit des Kunstwerks, formulieren die beiden darin, fordere,
dass wir als bildende Künstler aus Drang und Begeisterung unsere diese Welt formen, die wir mit schaffen helfen. Wir brauchen eine bildende Kunst, die voller Begeisterung die Besten unserer Menschen darstellt.
Anmut sparet nicht, noch Mühe, Leidenschaft nicht, noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe.
Ulbricht war während seiner gesamten Amtszeit bis 1971 chronisch unzufrieden mit dem, was die Künstler in der DDR produzierten.
Die bildende Kunst, Malerei, Grafik und Plastik ist in der Deutschen Demokratischen Republik am weitesten zurückgeblieben. Es gibt kein einziges großes Werk, das für die weitere Entwicklung dieser Kunst als Beispiel geben, hervorgehoben werden kann.
Auch offizielle Staatskünstler und Kulturfunktionäre, wie der 1925 geborene Bernhard Heisig, gerieten immer wieder in Konflikt mit der SED-Doktrin. Gerade Heisig, der als Student relegiert worden war, später Direktor der Kunsthochschule in Leipzig wurde, dann von diesem Amt suspendiert und schließlich zurückgeholt wurde, zeigt, dass der permanente Kampf um die künstlerische Freiheit, die Autonomie der Kunst, fortdauerte.
Heisig machte Kommunadenbilder und Ulbricht kam extra nach Leipzig. Da sieht man auch die Bedeutung der Kunst, kam extra nach Leipzig, um zu sagen, so geht das nicht. Du malst ja eine Niederlage. Das ist doch nicht die Essenz von der Kommune. Marx hat geschrieben in seinen Schriften, das war der Beginn, das erste Modell der Diktatur des Proletariats. Und da malst du da, wie die zusammengeschossen werden.
Die Kulturpolitik war sehr wechselhaft. Es gab ganz unterschiedliche Zeiten. Ich glaube, dass die Menschen, die diese Kunst heute betrachten, diese utopischen Elemente ganz häufig noch sehen.
Es war ein Dauerkonflikt, der aber die Bedeutung der Künste hervorhebt. Die Künste waren so wichtig, dass der Dauerkonflikt entstand. Man hat sie nicht einfach die Seite geschoben, sondern man hat sie immer wieder aufgefordert, das Werk doch zu vollbringen.
In der Mitte des langen Frieses Unser sozialistisches Leben fliegt im Dresdner Kulturpalast die Friedenstaube vor der strahlenden Sonne. Rechts davon ist schematisch eine Laborsituation angedeutet, die in eine Computerlandschaft übergeht.
Aber natürlich ist auch die Frau mit dem Labor, die ist eben nicht nur zu Hause, das ist ja schon auch ein Unterschied. Und da geht es mit der Lochstreifenerbe hier um.
Wir haben uns die Kybernetik angeguckt, die in den 60er, 70er Jahren für viele Künstler auch sehr, sehr wichtig war, für Klaus, für Pelk und auch für andere.
Mich hat es fasziniert, weil ich mich halt gerne mit Mensch und Maschine auseinandersetze. Also erst habe ich mich mit Pelk beschäftigt und dann ging es um die Kybernetik und dann fand ich diese Verbindung zwischen Pelk und Kybernetik spannend.
In seinen Arbeiten der 1960er und 70er Jahre untersucht Ralf Winkler alias A.R. Pelk anhand von Zeichensystemen und Zeichnungen den ideologischen und manipulativen Charakter von Sprache. In ihrem Text »Das Bild als Vorbild – A.R. Pelks Zweifel an der Sprache« zeigt Constanze Fritsch, wie Pelk in seinem Werk »Standart« Kritik an der Sprache übt, die Ideologie, Herrschaft und Macht nicht nur artikuliert, sondern auch transportiert, in der Gesellschaft verankert und reproduziert. Er erstellte ein Zeichensystem, das Kommunikation bildhaft und herrschaftsfrei ermöglichen sollte.
Also es gab natürlich Leute, die sich diesem System nicht gefügt haben, aber dann halt auch in der DDR keinen Erfolg hatten und dann auch eben Randfiguren waren. Aber ich fand die Kunst viel interessanter als zum Beispiel der sozialistische Realismus.
A.R. Pelk galt bis zu seiner Ausbürgerung 1980 als heimlicher Held der Dresdner Untergrundszene. Der 1939 in Dresden geborene Künstler und Musiker hat offiziell in der DDR nie Anerkennung gefunden. Ein Kunststudium und die Mitgliedschaft beim staatlichen Verband bildender Künstler blieben ihm verwehrt. Doch Pelk war kein Dissident. Er glaubte bis in die 1970er Jahre hinein an die Reformierbarkeit des sozialistischen Systems. In seinen Werken berief er sich auf Marx und Lenin und verstand seine künstlerische Arbeit als Beitrag zur Analyse und Lösung bestehender Probleme in der DDR.
Wir haben ja den Bloch gelesen, Prinzip Hoffnung. Dem ging es ja wirklich um so eine machbare Utopie. Also wenn man etwas möchte und an etwas glaubt, dann macht man sich auf den Weg und man kann das Ziel nicht vorwegnehmen. Man kann sich nur auf den Weg machen, sich in ein Boot setzen und lospaddeln. Also erst dann erkennt man, wo es hingeht. Und plötzlich taucht auch die Insel auf. Der Text, der hat mich nachhaltig beeindruckt. Und das ist auch etwas, was mich sehr stark an Malerei erinnert. Dieser Moment der Ambivalenz, der aber in jedem Pinselstrich durchdekliniert wird.
Wer sich natürlich ganz klar auf Bloch bezogen hat, war Karl Friedrich Klaus. Man findet auch immer wieder seine Begriffe in seinen Sprachblättern. Noch nicht sein, noch nicht geworden sein. Nicht nur Begriffe, aber auch zum Teil Kategorien, die er verwendet in Prinzip Hoffnung. Die findet man bei Klaus. Und natürlich arbeitet sich Klaus auch sehr stark an dieser Idee oder dieses Konzept des konkreten Utopie ab und versucht halt nach diesem Vorbild, wenn man das so sagen darf, selber so eine Art Utopiekonzept zu entwerfen in seinen Sprachblättern.
Im Kupferstichkabinett in Dresden finden sich Arbeiten des 1930 geborenen Künstlers Karl Friedrich Klaus. Der Zeichner, Grafiker und Schriftsteller verband in seinen avantgardistischen, poetischen Zeichnungen Schrift und Bild auf filigrane Weise. Er bearbeitete philosophische Ansätze von Marx, Lenin und Bloch in Denklandschaften, die nichts mit der Formensprache gemein haben, die damals in der DDR offiziell gefordert wurde. Erst 1975 nahm man Klaus in den Verband bildender Künstler auf. 1980 gestattete man ihm eine erste Ausstellung in der DDR. Dem Philosophen Ernst Bloch indes wurde seine Professur in Leipzig entzogen. Er verließ kurz vor dem Mauerbau die DDR und zog nach Tübingen.
Ulbricht sagte sehr früh schon, die Künstler sind die allerunzuverlässigsten, die sind am meisten bürgerlich und so weiter.
Je älter die DDR wurde, desto stärker wurde die Position derer, die künstlerische Autonomie forderten. Ulbricht konnte die Künstler zwar als besonders unzuverlässig brandmarken, auf sie verzichten konnte er nicht. Genauso wenig wie sein Nachfolger Erich Honecker.
Man hat gerade dann in den 70er Jahren, als halt eben auch sehr viele Künstler andere Vorstellungen vom Kunstschaffen hatten, hat man versucht, darauf einzugehen und den sozialistischen Realismus auch auszuweiten.
Karl Siegbert Rehberg geht davon aus, dass es nicht allein die Liberalisierung war, die eine Vielfalt der Werke und Stile ermöglichte, sondern der Kontrollverlust.
Der Staat verlor die Herrschaft über die Gesellschaft, Stück für Stück. Und blendete sich gerade in dieser Gerontokratengruppe des Politbüros ab, von dieser Realität. Alle Herrschenden tun das irgendwie, auch heute.
Im Mittelpunkt des Systems stand die Auftragskunst. Der Auftrag gab thematisch vor, was die Künstler zu erschaffen hatten.
Man will im Bild sehen, was im Wort schon da ist. Ne? Im Evangelium oder bei Marx oder wem immer. Diese Logik der religiösen Malerei hatte auch diese DDR-Kunst oder diese Art von DDR-Kunst und Auftragskunst. Und das wollten die Künstler immer weniger. Und wohin führte das? Dass Leute aus der Bezirk vom Ratterstadt in die Ateliers gingen und sagten, was machst du denn gerade? Ja, hier, gebe ich dir einen Auftrag für. Dann haben sie in ihr Buch geschrieben, Auftrag so und so erfüllt. Es wurde nach wie vor gefordert, die Aufträge. Und deswegen gab es Vielfalt und deswegen gab es mutige Künstler und deswegen gab es Dissidentenszenen. Und die letzte Generation der Künstlerinnen und Künstler könnte man Autonome nennen. Also es war eine kleine Gruppe, aber sie gab es in Berlin und auch in Dresden.
Je weniger Kontrolle die Kulturfunktionäre direkt ausüben konnten, desto wichtiger wurden die informellen Mitarbeiter.
Deswegen kommt die Stasi so ins Spiel. Deswegen ist der EM der Modellfall von Unterdrückung. Zugleich ist immer bedrohlich, was passiert. Man weiß es nicht. Ja? Die Unbestimmtheit der Reaktion ist wichtig. Es ist unabsehbar.
Yes. Festgestellt und auch im Gästebuch sehen können, dass natürlich eine jüngere Künstlergeneration auch die Radikalität dieser utopischen Werke gar nicht sehen konnte und gar nicht begriffen hat, warum jetzt diese Positionen eigentlich so viel riskiert haben.
Die Kunst der DDR war so wichtig, dass sie sogar die Opponenten, ja sogar die Dissidenten mit Sinn versorgen konnte.
Und es ist ja immer wieder erstaunlich zu sehen, dass gerade diese Positionen ja sehr stark an diese sozialistischen Utopien geglaubt haben und umso verblüffter und enttäuschter waren, dass das nicht gesehen und nicht anerkannt wurde in ihren Werken. Die wollten ja mitwirken an einer Gestaltung des Landes. Das höre ich immer wieder von allen, auch von den Künstlerinnen, den radikalen Künstlerinnen.
Die sagten, ja, jetzt ist das alles was für ein paar Sammler, Autohäuser, Banken. Das war's. Jetzt hat die Kunst keinen Sinn mehr. Und es waren ja nicht Leute, die über die Wende besonders traurig waren. Fast alle waren froh, dass jetzt die ganzen festgefahrenen Kunststreitigkeiten sich auflösten.
An der Außenfassade des Kulturpalastes prangt das restaurierte Wandbild »Der Weg der Roten Fahne«. ausgeführt um 1969 vom Künstlerkollektiv um Gerhard Bonzin, Professor an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste. Das Bild gehört mit 11 mal 30 Metern zu den prominentesten Wandbildern, die in der DDR entstanden sind. Auch dieses Bild ist grafisch auf Linien und Flächen reduziert und ausschließlich in Schwarz, Grau-Weiß und Rottönen gehalten. Die Komposition nimmt den Schwung einer wehenden Fahne auf deren Linien Personengruppen die historischen Etappen des sozialistischen Kampfes darstellen, bei dem die rote Fahne als Symbol der Arbeiterklasse von Generation zu Generation weitergegeben wird.
21 Teilnehmer am Wettbewerb, kein erster Preis. Ich habe hier auch mal die Entwürfe mitgebracht.
Also ich kann mir vorstellen, dass das so eine Art Pathos in einem auslösen soll, aber ich fand es einfach nur abschreckend. Also es war mir zu viel. Im Kulturpalast ist das so ein bisschen suggerierender. Das erschlägt einen nicht so. Während das dann an der Außenfassade, das erschlägt einen regelrecht. So diese Werte, vielleicht auch wegen dieser reduzierten Farbwahl.
Weg der roten Fahne, man liest das Bild von unten links nach oben weg.
Das ist halt einfach ein Stück Geschichte, was sehr lange existiert hat und was auch interessant sein kann. Es hatte halt damals seinen Platz und es hat heutzutage auch seine Berechtigung. Ich finde einfach, das gehört auch mit dazu.
Der Blick auf diese alte Skyline von Dresden. Die Dresdner sind nachgerade verknallt in diesen Blick. Ich würde mir wünschen, dass da halt mehr Offenheit nochmal generiert werden könnte für aktuelle zeitgenössische Architektur, für aktuelle zeitgenössische Kunst. Also das ist zu wenig. Der Blick nur auf das, was die Stadt an Schätzen bereithält und hat, das ist ja auch alles schön und gut. Aber das hat ja auch mal jemand gekauft und gesammelt.
Der Streit um die Kunst in Dresden betrifft mehr als nur die Kunst aus DDR-Zeit. Er fügt sich als regionale Auseinandersetzung in eine globale Diskussion, in den Kanon um das, was Kunst vermag, wenn sie nicht nur für spekulative Anlagen interessant ist, sondern als gesellschaftliche Kraft ernst genommen wird.
Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich habe unglaublich viel gelernt in der Zeit. Und es war am Anfang natürlich schwer, aber rückblickend ist es einfach so unglaublich motivierend zu sehen, wie sehr sich das Publikum hier in Dresden, in Ostdeutschland für Kunst und Kultur interessiert und dass tatsächlich dafür gestritten wird, dass wir als Museum eben kein Mausoleum sind, sondern dass man mit musealer Arbeit, und das ist eben auch ganz besonders hier im Osten, wirklich Menschen jeglicher Altersgruppen, Gesinnungen, auch gesellschaftlicher Schichten noch erreichen kann. Und wir müssen dafür kämpfen, das zu erhalten, auch bei nachfolgenden Generationen. Und das ist wirklich eine Chance.
War hier schon mal jemand?
Na klar, ja,
schon alle garantiert schon mal drüber gefahren.
Ich muss ehrlich sagen, irgendwie mag ich den Platz. Also echt? Ich habe mir den auch ausgesucht. Ich finde ihn so hübsch hässlich.
Das war das Feature Sozialistischer Realismus und Utopie, deutsch-deutscher Bilderstreit in Dresden von Nathalie Kreis. Regie Stefanie Lasay, Ton und Technik Hermann Leppich, Sprecherinnen Annika Maurer und Birgit Dölling und Redaktion Winfried Sträter.